Überraschung, mit Spider-Man 2 kommt der nächste Game of the Year-Kandidat im Jahr 2023. Was das genau kann, jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch, fantastisch. Nicht nur, weil der gute Gregor wieder da ist. Hallo Gregor.
Here I am. This is me. Ich bin wieder da. Kaum geht's um Game of the Years. Ich habe auch eins mitgebracht. Aber nicht das, was du meinst.
Ich bin gespannt. Fantastisch. Nicht nur, wie gesagt, weil Gregor da mit dabei ist, sondern auch, weil die gute Sarah mit dabei ist. Hallo.
Hallo. Ich habe auch ein Spiel mitgebracht. Da können wir gleich drüber reden, ob es das Game of the Year werden kann oder nicht.
Du hast Spider-Man durchgespielt.
Korrekt. Es war sehr schön. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Spoiler.
Ja. Spoiler, Spider-Man ist cool. Ja.
Ich bin sehr gespannt. Wir haben die letzten Monate viel über sehr, sehr gute Spiele gespielt. Und es scheint wohl so zu sein, dass die Qualität der Spiele nicht abflaut die nächsten Wochen. Wir haben kommende Woche Super Mario, das neue, für die Switch.
Da, wo wir es aufnehmen, diesen Freitag, ne?
Ja, ja, ja. Am Freitag kommt's raus.
Am gleichen Tag wie Spider-Man 2. Offiziell.
Oh mein Gott, wirklich?
Ja, ist so. Eieieiei. Hat mich auch gewundert, aber ja. Und wir machen Beans Versus dazu mit ganz vielen tollen Böhnchen.
Mhm. Ach was, wirklich? Cool. Mhm. Ja, für euch auch nochmal eine Programminformation.
Genau, Freitag ab 16 Uhr, meine ich, geht's los, ne? Also checkt das nochmal, ich habe irgendwo noch 16 Uhr im Kopf. Wenn es nicht ist, dann lag ich falsch. Aber Freitag.
Bevor wir in die Themen reingehen, wie geht's euch?
Gut.
Ja. Hast du deinen Urlaub gut genießen können und hast du vor allem entspannt?
Ja, relativ. Also ich habe die Zeit genutzt, um mich zu erholen, ein bisschen was zu spielen, über das wir heute dann sprechen werden, aber nicht so allzu viel. Nur 2 Spiele durchgeballert, plus ein anderes ein paar Stunden angespielt. Aber sonst ja, gut erholt. Ich bin ja noch gerade dabei, frisch am Schreiben, tippen für das nächste Buch. Das heißt, es nimmt auch noch einiges an Zeit in Anspruch. Und mein Hirn ist ein klein bisschen gebraten, aber der Körper ist ausgeruht deswegen.
Sehr, sehr gut. Direkt ein Thema zum nächsten, weil ich das spannend finde und ich das nicht wahrnehmen konnte. Ihr beide wart, glaube ich, auf der Polaris.
Ja. Mhm.
Die Polaris ist im Grunde eine kleine Minigamescom hier im Herzen Hamburgs. Ich konnte leider nicht da sein, dafür aber ihr zwei. Bevor wir so in die eigentlichen Themen reingehen, würde ich mal ganz gerne so einen Wasserstand abholen von euch. Wie war so der Eindruck die letzten paar Tage? Ich glaube, das war übers Wochenende, ne?
Mhm. Freitag, Samstag, Sonntag.
Genau, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag ging es ein bisschen später, das ist, glaube ich, von 12 Uhr an. Und dafür Sonntag ein bisschen früher wieder weg. Aber meist so diese typischen Gamescom-Öffnungszeiten. Du warst ja letztes Jahr da.
Ja.
Ne? Und ich hatte es letztes Jahr leider nicht mitnehmen können. Aber wir hatten ja diesmal nicht nur einen Rocket Beans-Merch-Stand da, sondern da gab es ja auch ein bisschen Programm. Almost Daily auf der Bühne, wo die 4 Jungs dabei gewesen sind. Ich glaube, Nils hat noch einen Gesangswettbewerb moderiert irgendwie am Freitag.
Natürlich, klar.
Irgendwie, so das Ding, was die in Rust gemacht haben. Irgendwie sowas, ja, glaube ich, war das. Haben sie da auch angestellt. Und ich bin zwischendurch mal am Merchstand gewesen und habe mich ein bisschen mit den Leuten da unterhalten und bespaßt, weil es ist ja per se keine Games-Messe an sich, wo wir so hingehen würden, wie bei der Gamescom, über Spiele zu berichten. Es gab zwar ein bisschen was Neues zu spielen, kannst du auch gerne gleich davon erzählen. Ich habe mich geflissentlich rausgehalten, um mich nicht zu spoilen von den Games, die da sind. Aber es gab eine Handvoll Sachen zu spielen, plus Indie-Geschichten, aber hauptsächlich ist es so eine Influencer-Messe, würde ich sagen, ja, wo Leute mit den Leuten, die sie gerne zuschauen, zuhören, deren Stuff sie gerne konsumieren, dann zusammenkommen können. Und das war schön, tatsächlich mal so ein kleines Messeerlebnis zu haben, ohne im Hotel übernachten zu müssen. Es direkt so einfach in den Bus steigen kann, wieder zurück nach Hause und dann passt das. Und ja, schön mal auch abseits von Köln und anderen Gelegenheiten die Leute aus der Community gesehen zu haben.
Cool. Sarah, wie war dein Eindruck?
Ja, ähnlich wie Gregors. Ich habe wie letztes Jahr auch schon zum Auftakt ein Treffen von der Game City Hamburg ins Leben gerufen, mitgenommen. Da sind dann hauptsächlich ganz viele Devs, also EntwicklerInnen und aber halt auch wir, wenn wir da dann hin möchten. Und das ist immer super cool für mich, einmal im Jahr so diese Wasserstandsmeldung abzuholen, wie es den Menschen geht. Man trifft sich, es ist so ein bisschen, ja, sonst machen wir immer die Klassenfahrt nach Köln und sind da im Hotel und sind da auch relativ gestresst und jetzt kommen die seit einem Jahr alle einmal im Jahr zu uns und ich mag das sehr gerne. Ich habe auch da auch drüber offen geredet, habe gesagt, ich gehe jetzt in mein eigenes Bett, das ist ganz nett und hatte dementsprechend auch mehr Energie und was halt mir zugutekommt, also was heißt zugutekommt, auf der Gamescom haben wir immer einen sehr durchgetakteten Tag. Da wir ja auch viele zwischen dem Pressebereich und der Bühne, die wir haben, bei Rocket Beans hin und her switchen und einfach so viel mitnehmen wollen, wie es geht, auch mit hinter den Kulissen Sachen anspielen, News rausfinden, Unterhaltungsshows auf der Bühne machen und so. Und hier ist es halt so, dass ich keine festen Termine hatte, aber dementsprechend auch keine Leute vertrösten musste, mit denen ich mich mal, mit denen ich mich kurz unterhalten kann oder so. Ich musste niemandem sagen, hey, ich habe jetzt keine Zeit mehr, es tut mir super leid, aber ich muss jetzt eigentlich schon wieder woanders sein. Sondern es ist halt eher dieses Treffen für Menschen aus der Branche, aus der Community, alle, die auf Games Bock haben, aber halt auch noch mal mehr als, wie ich finde, bei der Gamescom, Menschen, die auf Anime und Manga Bock haben, Menschen, die auf Rollenspiel, auch Tabletop-Sachen Bock haben. Das ist alles auf der Gamescom auch vertreten, aber ich finde hier die Gewichtung unterschiedlicher. Hier hast du quasi fast schon Hallenhälften oder also so richtige Areale für verschiedene Hobbys.
Es war so ein bisschen, mein Eindruck war, wie so ein groß angelegtes Gamer-IKEA, weil es waren zwei Hallen, die wurden dann so angelegt, dass man eben diesen ganzen Weg sich durcharbeiten kann und dann bleibst du mal im alten Stand stehen. Jetzt mit mehr Durchgängen als bei IKEA, du kannst da nicht komplett verloren gehen. Aber so, wenn du zweimal durch diese beiden Hallen durchgehst und ein ganz kleiner Außenbereich, kurz zum Luftschnappen und ich glaube irgendwo eine Wurst reinpfeifen, wenn man möchte, hast du dir das alles angucken können. So habe ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht in den Tabletop-Bereich gegangen wäre, hat man den auch nochmal mitbekommen.
Cool. Wie ist denn so euer Eindruck? Hättet ihr denn potenziell Lust auf so eine komplette Gamescom hier in Hamburg? Weil wenn ich habe mir das so selber gedacht und mal das so kurz durchgespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Menschenmassen hier in Hamburg haben möchte. Mhm. Vor allem so im Hochsommer, wenn du ein bisschen entspannt draußen abhängen willst und Hamburg jetzt, glaube ich, auch nicht so groß ist wie Köln. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie ist da so eure Perspektive drauf?
Ich glaube, Hamburg ist größer als Köln, aber ist auch egal.
Ist das so?
Ja.
Muss ich nachgucken. Keine Ahnung.
Google das doch.
Ein bisschen, ja. Ich kenne Köln ja auch ohne Gamescom nicht, deshalb habe ich das Verhältnis nicht. Ich denke, wir bekommen ja auch nichts von all den anderen Messen mit, die hier sind, wenn Leute da sind. Also weiß nicht, ob du dann noch diese Gamer-Flut hättest, anstatt, oder du würdest ja eher darauf achten, denke ich mal, wenn du siehst, ach, der hat da so ein Shirt. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob das so einen großen Unterschied macht.
Ja, aber ich fand es auch jetzt schon relativ imposant und cool, so viele CosplayerInnen zu sehen. Zu sehen, wie da gab es ja auch einen Weltrekordversuch am Sonntag noch. Da war ich jetzt nicht live dabei, aber es hat es in die Tagesschau geschafft. und allein schon am Samstag, als wir hingelaufen sind, gegen Mittag, sind mir auch schon ganz, ganz viele CosplayerInnen entgegengekommen. Und es war, glaube ich, auch für die Community sehr cool. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Sprecher und Sprecherinnen von One Piece da waren. Ninotaku hatte wieder seine Bühne für solche Sachen. Und für Talks. Densen hatte eine sehr, sehr coole Speedrun-Bühne, wo ich auch gerne abgehangen habe. Da gab es auch Mitmach-Challenges, eine Mario Maker-Challenge, wo die Community dabei war und so. Und ja, das war alles in allem für mich ein absolut rundes Ding und vor allem auch ein jetzt größeres, bekannteres Ding wie letztes Jahr, als es das erste Mal war. Ich habe das Gefühl, dass das auch dieses Jahr gut angenommen wurde, dass es so erfolgreich sein kann, dass es nächstes Jahr auch auf jeden Fall, also keine Ahnung, aber von meinem Gefühl her nächstes Jahr bestimmt auch wieder stattfindet.
Und Publisher-seitig, wir hatten Nintendo und Capcom da. Also Capcom hatten, glaube ich, sogar Dragon's Dogma 2, müssen sie als Station da aufgebaut haben. Also auch was man eigentlich bisher nur exklusiv spielen konnte. Und natürlich, auch wenn es jetzt erst ein paar Tagen schon soweit ist, aber du konntest Mario Wonder da spielen.
Habe ich auch. Ja, und? Aber da reden wir nächste Woche drüber, haben wir gesagt.
Habt ihr irgendwas sonst noch spielen können?
Ja, ich habe die Prince of Persia-Demo gespielt, die ist meines Wissens nach bis jetzt auf der Gamescom gab. Da habe ich es verpasst. Und ansonsten hat es Esther, glaube ich, in Frankreich gespielt auf dem Anspiel-Event. Ich habe es jetzt mitnehmen können. Ist noch recht early und noch nicht, ich habe jetzt nicht viel reinspielen können, aber das fand ich schon ganz cool, dass bei so einer Messe auch zwei solche Titel da sind, die noch nicht veröffentlicht sind. Das war letztes Jahr nicht so. Letztes Jahr war es hauptsächlich Indies und kleinere Publisher. Und das ist für mich aber auch eine coole Sache. Ich habe letztes Jahr ja auch, glaube ich, viel von der Games-Förderung Spiele vorgestellt. Die waren auch wieder da, die Hamburger Games-Förderung, NRW war da. Und die haben da halt auch irgendwie direktes Feedback. Und das ist, glaube ich, vielleicht kann ich mir vorstellen, auch billiger als auf einer Gamescom. Weiß ich aber auch nicht.
Cool. Das hört sich, ich habe ein bisschen jetzt FOMO, dass ich es nicht mitgenommen habe, aber ich war terminlich leider verhindert.
Nächstes Jahr kommen wir auf deinen Stand, Elias. Dann passt das.
Ach du, weiß ich nicht. Ich habe ja dieses Jahr auch die Gamescom nicht mitgenommen und ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe es nicht vermisst. Weil es ja immer eine sehr, sehr große...
Stell dir mal vor, die Golden Boys direkt vergeben dort auf der Polaris.
Das klingt. Das hat auf jeden Fall einen Klang. Finde ich interessant. Nee, ich vermisse es tatsächlich gerade nicht dieses Jahr, weil es immer so doll viel Stress war und laut und habe ich irgendwie nicht gebraucht. Aber nächstes Jahr vielleicht. Sowohl in Köln als auch hier vielleicht in Hamburg. Das soll es zu Polaris gewesen sein. Vielen, vielen Dank für euren Eindruck. Übrigens, komplett peinlich. Natürlich hast du recht. Köln ist viel größer als Hamburg. Hamburg ist viel größer als Köln. Weißt du warum? Ich glaube, weil ich die Messehallen als unterbewussten Faktor genommen
habe. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Da ist Köln natürlich viel riesiger.
Seid nicht so dumm wie ich. Wir sind in einer kurzen Pause und sind gleich wieder zurück mit Spider-Man 2. Bis gleich. Oder sind wir auch schon wieder mit dem Game Talk und Spider-Man 2. Gregor hat's angespielt, Sarah hat's durchgespielt. Deswegen möchte ich gerne mit dir anfangen. Sarah, bevor du in das Spiel direkt einsteigst, kurz vorweg, hast du den ersten Teil gespielt? Magst du Open World Action Adventure? Was ist so deine Erfahrung mit Spider-Man und generell dem Genre?
Ich habe Spider-Man und Miles Morales beide durchgespielt. Beide sogar, glaube ich, noch Platin gemacht. Kleiner, egal. Weiß nicht, warum ich das erwähnt habe. Das heißt, ich will einfach nur sagen, ich kenne die ersten zwei Teile, ist jetzt aber auch schon vor allem mit Spider-Man an sich schon wieder eine Weile her, 5 Jahre, wie ich erschreckenderweise festgestellt habe, wie die Zeit verflogen ist. Und ich bin ja auch großer Fan der Batman-Arkham-Spiele so. Und die sind vom Kampfsystem her ja ein bisschen ähnlich. Da wollen wir jetzt nicht so doll drauf eingehen, aber ich mochte dieses Flowige bei den Arkham-Spielen immer sehr gerne. Und das hat Spider-Man ja mit übernommen, auf eine nochmal teils andere Art und Weise. Aber es ist nach wie vor dieses Gefühl, so wie ich mir vorstelle, dass jemand sich fühlt, der super gut und geil tanzen kann. Also jemand, der so richtig float, jemand, der so richtig alle seine Arme und Beine im Griff hat. Und das Gefühl gibt dir dieses Spiel mit einer ordentlichen Portion Knall und Wucht noch dahinter. Und das hat mir bei den ersten zwei Teilen schon richtig viel Spaß gemacht. So, dann ist es halt auch noch Spider-Man, der Friendly Neighborhood Hero, der auch noch lustig ist und coole Stories und vor allem auch mit coole Gegner zu bieten hat. Und das alles gepaart mit, wir packen hier beide Spider-Mans rein, also es gibt ja jetzt auch Miles Morales, konnte für mich, also ich wäre arg enttäuscht gewesen, wenn das nicht so cool geworden wäre, wie es ist. So, ich vertraue, Insomniac ist ein Studio, das bei mir sehr viele Vorschusslorbeeren hat aus seiner Vergangenheit, so. Und die haben wieder abgeliefert. Die große Prämisse ist, wir können jetzt beide Spider-Man spielen und nicht nur das ist doppelt, sondern die Map ist auch doppelt so groß. Wir haben jetzt nicht nur so diese Insel von New York, sondern wir haben jetzt auch Brooklyn und Queens dazu bekommen. Ja. Und damit ist halt mit sehr viel Wasser in der Mitte die Map quasi doppelt so groß geworden. Und New York war ja auch ein großer Schauplatz von Spider-Man, was wollte ich sagen? New York ist ein großer, großer Teil von diesem Spiel. Die Stadt an sich, dieses Schwingen durch die Stadt und die Abenteuer, die da drin stattfinden. Also es ist fast schon mit einer der Protagonisten diese Stadt, das will ich sagen. Und jetzt ist sie größer, jetzt ist sie sehr viel abwechslungsreicher und sie hat eben, wie man jetzt gerade auch schön sieht, auch Vororte, die gar nicht so aus großen Hochhäusern besteht. Und das ist deswegen wichtig, weil Spider-Man braucht ja auch immer irgendwas, woran er sich festspinnen kann, damit er so cool schwingen kann. Das kann er jetzt hier gar nicht mehr. Ist aber auch gar kein großes Problem, denn Spider-Man hat eine Neuerung, in dem, wie er sich bewegt. Und zwar gibt's jetzt die Web Wings, heißen sie auf Englisch. Also so eine Art Flügel, mit denen Spider-Man auch, wenn er eine gewisse Höhe hat, durch die Gegend gleiten kann, ähnlich wie Batman so. Und am Anfang dachte ich, boah, das ist aber ganz schön overpowered. Jetzt kann ich ja überall hinfliegen. Jetzt brauche ich ja, jetzt nehmt ihr mir irgendwie dieses Gefühl vom Schwingen weg. Aber ich finde, es ergänzt sich ganz gut, wenn man sich nicht nur aufs Schwingen, nicht nur aufs Gleiten verlässt und wenn man Star benutzt, wo man es braucht, zum Beispiel, wenn man übers Wasser will oder wenn man eben hier in diesen Vororten ist, dann gibt's eine tolle Abwechslung. Also sie haben dieses Schwingen, was ja auch so ein bisschen der USP vom ersten Teil war. Jeder redet heute noch darüber, wie cool es war, sich durch New York zu schwingen. Das haben sie noch besser gemacht. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass egal, wo ich gerade hin will, also an welches Eck ich mich festmachen will und in welche Richtung ich will, dass es das durch die Steuerung auch wirklich tut. Das hatte ich beim ersten Teil noch nicht so 100%. Da hatte ich das Gefühl, dass alle immer darüber reden, wie perfekt das funktioniert. Und für mich hat das noch nicht dieses kleine bisschen etwas gehabt, das es jetzt hat. Es hat noch viel mehr Animationen beim Schwingen. Es hat noch neue Moves, wie man kann sich so katapultartig an gewissen Stellen festhalten und dann wirklich noch viel schneller sein, noch viel weiter gedingst werden. Und es gibt einen Loop, es gibt eine schneller um die Ecken kommen Funktion. Und das ist ganz schön viel. Und das ist auch gerade ganz schön viel zum Zusammenfassen. Und das wiederum führt zu einer Erfahrung, die ich gerne von dir gespiegelt bekommen möchte. Denn ich bin am Anfang, und das hast du ja auch schon gespielt, reingeworfen worden, wieder in ein Actionfeuerwerk, wie es halt bei Superheldenfilmen und Games üblich ist, das dir in sehr kurzer Zeit sehr viele Funktionen von den ersten beiden Teilen erzählt und beibringt, tutorialmäßig. Aber obwohl ich die beiden kannte, fand ich das schon sehr schnell sehr viel und hatte dann erstmal so ein Gefühl von, wow, ihr habt mir gerade drei Sachen beigebracht und die erste habe ich schon wieder vergessen, die brauche ich jetzt aber das ganze Spiel über. Gregor, wie ging's dir dabei?
Du erklärst gerade, warum ich es nur erstmal ein paar Stunden gespielt habe, weil genau das war mein Eindruck. Ich habe es angefangen und ich habe wir haben es ja im Vorfeld schon mal ausgeführt, ich habe die beiden auch durchgespielt vor langer Zeit, also auch Miles Morales, bin ich der allergrößte Spider-Man-Fan. Ja? Ich denke, als Spiel funktioniert das echt cool, weil gerade die Schwungmechanik das nochmal ganz eigenständig macht gegenüber anderen Superhelden, wie du die Videospiele umsetzen kannst. Aber ich brauche jetzt nicht nochmal das x-te Mal, selbst wenn man die Insomniac-Spiele mal rausnimmt. Spider-Man gab's ja häufig noch mal in New York, wo du dann da unterwegs gewesen bist und auch in anderen Spielen. Hätte ich jetzt nicht so direkt gebraucht, sondern was macht Insomniac drauf, was machen sie mit der Story? Und mein Eindruck war es tatsächlich, ich habe dann angefangen und es führt einen in die Story ein. Und da war übrigens, jetzt ist dieses System, weißt du schon, mit L1 gedrückt halten für den Kampf, damit du noch den einen Special, aber mit R1 kommen die anderen noch mal hinzu. Warte mal, beim Schwingen kannst du aber noch die Taste drücken, damit das jetzt hier so passiert. Und klar, der Spiel will dir natürlich jetzt die ganzen Werkzeuge in die Hand geben, um dann dich loszulassen auf die Open World. Was auch übrigens dann auch nochmal so ein Faktor gewesen ist. Erst kommt dieser ganze Feature Creep oder wie du den nennst, am Anfang zusammen, dass du das alles mal drauf schaffen musst. Ich glaube auch jetzt nach den ersten paar Stunden, wahrscheinlich habe ich auch den großen Teil das mal wieder vergessen und werde ihn mir selbst beibringen müssen, wenn es soweit ist. Aber auch gleich wieder, übrigens, ich wollte eigentlich zum nächsten Story-Part, aber hier musste erstmal dieser Sidequest erklärt werden, weil überall sind jetzt Fotopoints nochmal aufgetaucht, die dann auch nochmal Sachen freischalten, wo noch eine neue Leiste hochgeht, um dann Specials freizuschalten und verteilt über das ganze Spiel, das ist wahrscheinlich sehr sinnvoll, ne? Dass du diese Dinge machen kannst, damit du einfach so ein schönes Open-World-Erlebnis hast, wo du immer wieder was Neues machst. Am Anfang hat es sich recht massiert angefühlt.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das einordnen soll. Das Ding ist, ich bin da, glaube ich, auch ein sehr spezieller Fall, weil ich den ersten Spider-Man-Teil abgrundtief hasse. Also ich mochte den überhaupt nicht.
Dann wirst du den genauso hassen.
Pass auf, warte, lass mich das zu Ende führen. Miles Morales habe ich aber echt gern gespielt. Ja. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, der wichtigste, der hört sich vielleicht in den ein oder anderen Ohren pathetisch an, aber ein sehr, sehr wichtiger Grund für mich war Vibe. Die Atmosphäre hatte ich das Gefühl, dass es in Miles Morales deutlich angenehmer, interessanter war. Das hat primär auch mit dem Hauptcharakter zu tun. Ich finde den so viel interessanter als Peter Parker. Holy shit, wie langweilig ist Peter Parker, Leute. Und das, was sie jetzt gerade beschreibt, ist im Grunde, also ich erkenne gerade bis auf natürlich bessere Animationszyklen und vielleicht ein etwas smootheres Spielerlebnis, erkenne ich keine großartige, nennenswerte Änderung im Spieldesign oder im Questdesign. Liege ich da richtig, dass ich im Grunde more of the same hier erwarten kann, nur in schöner und smoother insgesamt?
Es gibt diese grundsätzlichen Elemente wieder. Es gibt New York, durch das du dich schwingen kannst. Es gibt diese Action-Passagen, in denen du kämpfst. Es gibt diese Schleichpassagen, in denen du die Leute erstmal von oben versuchst einzuspinnen und so dadurch kommst. Es gibt auch wieder diese anderen Schleichpassagen, die ich im ersten Teil aber auch sehr viel nerviger fand. Die haben sie gefixt. Stichwort MJ. Und das ist schon das Grundgerüst. Aber sie haben es erweitert um total sinnvolle Dinge innerhalb dieser Elemente. Und es gibt einfach noch durch die Sidequests und durch auch in der Hauptstory andere Elemente, die es sehr viel abwechslungsreicher machen. Also es gibt, keine Ahnung, du kannst auf eine Erinnerungstour, du gehst auf eine Erinnerungstour und fährst Fahrrad. Du gehst wieder wie bei Miles Morales auf irgendwelche Community-Feste oder auf die Feste von der Universität und so und läufst da rum, unterhältst dich mit Menschen aus der Community, löst deren Probleme. Es gibt für beide auch längere Nebenstory-Stränge aus mehreren Missionen bestehend, die auch Miles Morales, also beide haben ja auch so Teile der Stadt. Also es gibt ja weiterhin Harlem, wo Miles Morales hauptsächlich herkommt und spielt. Und es gibt Peter Parkers Hauptquartier, sag ich jetzt mal. Aber auch da, diese Geschichten werden beide weitergeführt und sie sind auch in ihren Tätigkeiten abwechslungsreicher als im ersten Teil auf jeden Fall.
Ich glaube, auf diesen Aspekt müssen wir näher eingehen. Ich glaube, die wichtigste Neuerung ist, dass du zwei Charaktere hast und lasst mich nicht lügen, aber du kannst on the fly wechseln, wenn du in der Open World bist.
Und in der Open World, aber nicht in den Missionen.
Ja, genau. Ja. Wenn du in der Open World bist, wie fühlt sich das an? Ist das also was steckt da genau dahinter? Wenn ich jetzt wechsle, habe ich Zugriff auf andere Quests? Habe ich Zugriff auf andere Objekte, die ich einsammeln kann? Warum haben sie mir diese Option gegeben? Also was macht das so besonders?
Sowohl als auch. Also A, haben die ja unterschiedliche Quests. Es gibt Quests, die kannst du nur mit dem einen, es gibt Quests, die kannst du nur mit dem anderen machen. Es gibt natürlich, ohne zu viel vorwegzunehmen, Momente, wo du auf einen von beiden nicht zugreifen kannst, weil das nur mit dem anderen geht. Und die spielen sich halt auch abwechslungsreich, also unterschiedlich. Also du weißt,
die haben ja unterschiedliche Fähigkeiten.
Genau,
ne?
Man weiß ja schon aus Morales, dass er diese super, meiner Meinung nach, missverständlich benannten Venom-Powers hat. Also das sind die Elektro-Fähigkeiten, die er hat. Die heißen nur auch Venom, kommt auch schon aus den Comics, habe ich nachgeguckt. Macht nur wenig Sinn, wenn man ja drüber nachdenkt, dass dieses schwarze Schleimzeug, gespielt von Tom Hardy im Kino, vielleicht auch Venom heißt. Und hier ja auch eine Rolle spielt, was man aus den Trailern auch schon weiß. Dementsprechend hat er diese Elektro-Powers. Peter hat andere Fähigkeiten und es spielt sich auch unterschiedlich. Also du hast schon die grundlegende selbe Steuerung und kommst mit beiden ähnlich klar in den Kämpfen, aber das macht schon auch Unterschiede. Und ich finde vor allem macht's wie in dem von dir genannten Vibe auch Unterschiede. Also Miles Missionen und Story-Elemente sind viel doller aus Miles Morales begründet. Cool. Und viel doller auch, gerade auch in diesem Nebenstrang oder in mehreren von diesen Nebensträngen geht's einfach um Probleme aus seiner Community und auch um Sichtbarkeit und auch um reelle New YorkerInnen, die, also jetzt nicht so viel vorwegnehmen, die dargestellt werden und die behandelt werden, so. Und bei Peter geht's natürlich mehr um, ich bin Peter Parker und Mary Jane spielt eine Rolle und die Beziehung zwischen den beiden und das macht's aber für mich beides abwechslungsreich. Also ich glaube, man kann, wenn man für den einen oder für den anderen Herz hat, auf jeden Fall in dem Spiel was finden, was einem Spaß macht. Ich würde aber schon sagen, dass die Story sich ein bisschen mehr auf jeden Fall zu Peter lehnt, leider. Damit nicht zu enttäuschen.
Das war meine Ahnung, vom Anfang zumindest in den ersten Stunden war es sehr Peter-lastig.
Ja.
Ja, also habe ich ein bisschen so die Abschnitte mit Miles vermisst. Ich habe tatsächlich auch gar nicht selber geswitcht währenddessen, weil es ist ja eher so ein Open-World-Ding, weil die Story-Missionen gehen ja nur mit dem einen oder dem anderen, also für die, die ich bisher zumindest gespielt habe. Und sowas immer, wo leite ich mich das Spiel gerade hin, in welche Situation komme ich rein? Wenn ich jetzt Bock gehabt hätte, nochmal Nebenmissionen zu arbeiten, würde ich wahrscheinlich nochmal das Feature machen, aber so wie sie es bisher angelassen hat.
Ist geil, dass du arbeiten sagst.
Es ist Arbeit, es tut mir leid, ne, bei dem hier. Also es wird wieder aufgemacht und ich habe ein Fable für Open-World, ich spiele auch sehr viele Open-World-Spiele sehr gerne, immer wieder mal, aber ich weiß es nicht, was es hier so ist, wo erstmal der Gedanke ist, okay,
das ist halt dieses typische Checklisten-Design, dass du halt ganz viele Objekte auf der Map hast und du einsammeln kannst und abarbeiten kannst, in Anführungsstrichen. Das soll gar nicht despektierlich sein. Es gibt super viele Leute, die das super interessant finden. Deswegen verkauft sich Spider-Man absurd gut und ich gehe fest davon aus, dass das Spider-Man 2 gleich tut. Aber meins ist das tatsächlich nicht.
Es soll auch nicht negativ auf das Spiel dann so umgehen. Das ist nur mein persönlicher Eindruck, den ich jetzt hier habe. Und ich glaube, wenn ich mich mal vernünftig darauf einlassen kann, mich da fallen lassen kann, weil ich sehe schon, es macht mir auch schon wieder Spaß, erstmal über den Hummel mit der ganzen Steuerung dann hinwegkommen.
Das ist nämlich der Punkt. Das hatte ich nämlich auch genau da. Und dann hat es für mich, aber wenn ich da abgesetzt hätte, wenn ich die Zeit gehabt hätte, da abzusetzen oder so. Also ich habe ja jetzt auch ein bisschen den Druck gehabt, es bis jetzt durchzuspielen. Dementsprechend habe ich nicht da ausgemacht. Hat mir aber geholfen, weil genau da kommt dieser Aufschwung, wo es dann wieder klickt, wo ich dann wieder wusste, ach so, ja, die Sachen zeigt ihr mir nur so schnell, weil die hatte ich ja schon mal und jetzt kommt aber noch so viel mehr.
Ja, wird mal schauen, wie sich das gegenüber Miles Morales tatsächlich anfühlt, weil da der kleinere Open-World-Aspekt oder sagen wir mal das dichter gedrängte Abenteuer, ne, dass du da wirklich in deinen 10 Stunden oder sowas durchsehen kannst, wobei so viel umfangreicher ist das jetzt nicht, ne? Ist das so 20, 30 oder?
Ja,
in welche Richtung? Ohne
ist auf
jetzt
gar keinen Fall. Ja? Ich glaube, Hauptstory irgendwie so, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich würde sagen so 15, 20.
Ja.
Irgendwas dazwischen.
Interessant, also wenn man jetzt mal ein bisschen weiter zurückdenkt, vor 10, 15 Jahren oder so, wäre das wahrscheinlich noch ein ganze Zeit Drop-in-Drop-out-Koop-Game gewesen mit Miles und Peter. Jetzt ist es tatsächlich ein Singleplayer-Game, das eben abwechselnd sich die Zeit nimmt. Bisschen hätte ich diese Option trotzdem nicht, oder hätte ich ganz gern gehabt, dass du vielleicht tatsächlich mal was zu zweit machen kannst oder ob da jetzt ein KI-Kollege oder mal mit jemandem im Multiplayer so zusammen so Missionen angehen, wäre vielleicht nochmal ein netter bunter Zupfer gewesen. Am Ende bin ich ganz froh, dass diese Zeiten vorbei sind und nicht das komplette Spiel darauf ausgelegt ist.
Mhm. Es gibt Gott sei Dank niemanden, den du KI-mäßig da mitschleifen musst. Sie tauchen manchmal beieinander auf und machen irgendwelche Finisher miteinander und so.
Ja.
Sowas ist schon drin.
Aber gibt es keine Story-Sequenzen, wo du jetzt mal zu Peter gehen musst und dann rüber zu Miles und dann wieder zurück?
Das Spiel selber, ne?
Ja, das Spiel spielt schon damit und das macht's für mich aber auch besonders gut, weil es, wie sage ich das, ohne zu viel vorwegzunehmen. Also, ich mag super gerne, dass du natürlich beide auch steuern kannst. Damit hast du von beiden auch mehr Immersion und Emotionen mit denen. Und ich finde gerade das, dass das Spiel dir teilweise ja auch eben extra vorgibt, wessen Handling du gerade hast, macht's interessanter als die ersten zwei. Und ein Punkt, den ich noch nicht, also ich habe noch ein paar Sachen offen, aber eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass diese Story, es ist eine Superhelden-Story, muss man drauf stehen, machen sie aber qualitativ super hochwertig. Und diese Story wird mir sehr viel länger in Erinnerung bleiben als die von den ersten beiden. Also die war, ist für mich ein Brett. Es macht wirklich Spaß. Und ich bin wirklich da gesessen und habe mich nicht noch nebenbei von was anderem berieseln lassen oder wollte oder hab's öfters weggelegt, weil ich irgendwie gerade so ein bisschen unten war von der Aufmerksamkeitsspanne her. Das war wirklich cool. Spider-Man hat auch super viele Bösewichte zu bieten, die Spaß machen. Und dadurch, dass du diese Sachen mehr verweben
konntest. Ist ja ein Feuer heute. Was ist denn hier los?
Du könntest dadurch, in den 90ern für ein Games-Magazin schreiben.
Die Stories von beiden mehr verweben kannst, hast du halt einfach mehr Höhepunkte auch so. Wir sind halt echt noch vor Release und wir bringen das hier auch vor Release raus. Deswegen will ich nicht so viel sagen. Aber ich will sagen, lasst es nicht liegen und lasst es auch in diesem ganzen Release-Wust, der gerade diesen und die letzten Monate rauskam, lasst es nicht liegen, weil ich find's richtig, richtig gut.
Wenn ich's richtig aushöre, du hast mit englischer Synchro gespielt?
Ja.
Ja. Ja. Ich habe es ein bisschen auf Deutsch ausprobiert, aber gerade bei so Superhelden-Dingern, ich hatte das Gefühl, also die Deutsche war jetzt nicht schlecht, die machen ja eh immer einen sehr guten Job mittlerweile seit vielen Jahren, so ein bisschen geschmacksabhängig, aber ich habe persönlich auch erstmal auf Englisch umgeschaltet, weil es für mich so ein bisschen authentischer im New York dann rüberkommt. Weiterhin aber wieder sehr gute Performance ist da, auch das Visuelle für unsere Grafikfetischisten, also sieht fantastisch aus, die haben richtig gute Arbeit mal wieder geleistet. Ich habe es ein bisschen in verschiedenen Grafikmodi mal ausprobiert, so mit Raytracing ohne. Ich glaube, du konntest es jetzt, ich muss nochmal durch die Optionen gucken, selbst die hohe Framerate, also 60 FPS, obwohl du auch 120 kannst mit 1080p, meine ich, aber dass du auch Raytracing so zuschalten kannst für gewisse Effekte und dass es nicht komplett weg ist. Also werden die Leute, die dann sich das so zurechtlegen wollen auf der PlayStation, wie sie es gerne visuell haben möchten, machen. Ich würde persönlich nichts unter 60 FPS da akzeptieren, gerade weil das flüssige Schwingen. Nee, jetzt mal bei so einem Spiel muss ich das auch sagen, ne? Das flüssige Schwingen dadurch, da ist mir die eine oder andere Spiegelung egal, ganz ehrlich. Aber das ist einfach dieses Gefühl, durch die ganze Stadt dich dann so durchgleiten zu lassen, inklusive dem Wingsuit jetzt eben hier, den ich auch als ganz angenehm empfand, einfach wegen der großen Weiten, die man überbrücken muss dann. Ne? Sonst bei Miles Morales bin ich dann immer schnell zur U-Bahn gegangen, rumgefahren. Aber hier habe ich mich mehr erwischt, dass ich mehr herumfliege und so durch die Stadt dann durchgehe. Und Insomniac haben es drauf, was sowas angeht.
Ja, und rein, wenn wir bei der Optik sind und bleiben, ich habe es auch in beiden Modi gespielt. Und es gibt in beiden Modi verschiedene Raytracing-Sachen, aber auch die Stadt an sich ist einfach im Vergleich vor allem zum ersten nochmal spannender optisch geworden. Also sie ist sehr viel abwechslungsreicher. Es gibt jetzt Plätze, die man aus New York kennt, wie Coney Island und so. Und sonst war es immer so. Es gab zwar unten diese Fußgänger, aber es war relativ, ansonsten waren es, also ist jetzt sehr übertrieben gesprochen, aber ansonsten waren es halt Hochhäuser. Jetzt bin ich in der Stadt unterwegs, lande auf einem Dach, das so eine Art Balkon bildet, lande da drauf und gucke aber in so eine Glasfront in eine Wohnung rein und da steht gerade eine Person und macht so ein Home-Workout. und es war wirklich random, das war jetzt nicht aus einer Story-Mission raus, da war zwar ein kleiner Punkt, es gibt so Truhen, wo du so die Standard-Items rausziehen kannst, indem du in der Stadt dich ein bisschen umguckst. Die sind auch nicht mit dem Marker, sind halt eine von diesen Point of Interest, die es gibt, damit du in der Stadt dich auch mal mehr umguckst. Und es ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit gewesen, aber trotzdem ist da was Spannendes zu entdecken. So. Und ich habe mich bei den ersten beiden Teilen oft dabei erwischt, sobald es die Fast Travel Option gab, sie auch oft zu nutzen, weil so cool das Schwingen ist, wollte ich halt einfach die Sachen erledigen, weil ich bin, wie ihr wisst, jemand, der gerne solche Sachen abarbeitet. Hier habe ich es nicht gemacht. Hier konnte ich mich auch wirklich aufs Schwingen konzentrieren und zeitgleich mich in der Stadt umgucken und sehen, oh, da drüben steigt gerade Rauch auf, ohne dass mir hier schon der riesige Questmarker irgendwie entgegenkommt. Gehe ich doch da mal hin und gucke, ob da was Interessantes ist. Die Stadt hat wirklich jetzt mehr, was das angeht, zu bieten.
Cool, wenn wir gerade beim Technischen sind, kannst du, Sarah, kurz was zu sagen zu den Optionen, die dir die PS5 bietet, sprich DualShock, gibt es da on top noch irgendwas, was Spider-Man besonders macht?
Dadurch, dass es PlayStation Only ist, spielt es natürlich mit dem DualSense wieder
DualSense,
super gut.
Ich hab DualShock, ich bin noch bei der PS3.
Spielt es mit dem Controller super, super gut. Es gibt verschiedene Minigames, die auch mit diesen adaptiven, also mit diesen Motoren oben in den Schultertasten spielt. Das machen sie auch, kennt man aus anderen PlayStation-exklusiven Titeln auch gut, dass das einfach bei schwierigen Dingen stärker, dass man stärker drücken muss. Jetzt gibt's aber auch meines Wissens, also so wie ich mich dran erinnere, Sachen, die man, also es gibt ein Minispiel, du musst zwei Trigger auf eine gewisse Art und Weise drücken, die können aber auch unterschiedlich hoch sein. Und jetzt kommt nochmal das extra Ding. Die sind unterschiedlich stark zu drücken in dem Moment, was in deinem Gehirn voll was auslöst, weil du denkst so, und jetzt habe ich den einen gerade drin. Also es war irgendwie nochmal so eine neue Ebene. Und es spielt auch mit den eingebauten Lautsprechern natürlich, wenn man nicht mit Kopfhörern spielt und macht das auch echt gut. Bei gewissen Charakteren. Ich will nicht zu viel. Ich will halt echt nicht, also es macht nochmal so eine andere Stimmung auf und ich mag es total gerne, auch in anderen Spielen schon, dass das so nah bei dir dran ist und so nochmal extra spricht und macht nochmal so eine extra nahe Situation irgendwie auf, ja.
Ich hab jetzt nicht das genau im Kopf, weil ich meine, da waren wieder einiges an Accessibility-Optionen, was ja auch mittlerweile gerade bei Sony sehr wichtig ist, also in der Gestaltung der Spiele. Ich denke mal, da müssen wir wahrscheinlich auch sowas ausschalten können, wie Leute, die keinen Bock auf adaptive Trigger haben und so weiter. Und ich müsste es noch genau studieren, was da drin ist, aber auch da, Sony macht da sehr viel in der Sache bei ihren Hauptgames, dass die immer darauf achten, dass die auch möglichst zugänglich für alle Leute sind. Und das ist auch etwas, was normal und gang und gäbe sein sollte.
Absolut. Die haben, glaube ich, auch nachgelegt endlich und einen Accessibility-Controller jetzt kürzlich veröffentlicht oder
dieses,
werden.
Dieses runde Ding, ne?
Genau, genau. Ja. Deren eigenes Accessibility, ihren eigenen Accessibility-Input. Was ich schön finde, haben sie sehr, sehr lange Zeit schleifen lassen. Da war Microsoft sehr lange weit vorn. Und jetzt gibt's das auch endlich.
Es gibt ja noch eine weitere Sache im Thema Accessibility oder generell. Es gibt ja auch einen Charakter, den es schon bei Miles Morales gab, der eben mit Gebärdensprache spricht. Und das ist auch wieder was, was sehr natürlich, finde ich, eingebaut ist und da auch eine größere Sichtbarkeit hat, finde ich. Und da fand ich es auch spannend. Es ist nochmal ein spannender Gedanke, denn die sprechen die American Sign Language, die aber nicht, also die ist ja nicht kompatibel mit der deutschen Gebärdensprache.
Das war, bei der deutschen Loka ändern sie die Zeichen?
Das weiß ich halt nicht. Aber du kannst ja bei gesprochener Sprache kannst du ja einfach die Sprache ändern, aber bei diesen Zeichen halt nicht. Und da frage ich mich, also da sind wir jetzt, da habe ich jetzt nur gelesen, dass es eben auch in den Credits viele ASL-ExpertInnen gab, die da gecredited sind, aber es ist zwar, glaube ich, ich habe vorhin nachgelesen, es ist zwar, glaube ich, die am meisten benutzte Gebärdensprache ist ASL, aber sie ist schon unterschiedlich zu Deutschen zum Beispiel. Und es gibt, glaube ich, es gibt unfassbar viele verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt, also über 60 oder so. Fand ich total interessant. Und ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, an dem man jetzt umstellen kann und diese Charaktere in verschiedenen Zeichen sprechen, in verschiedenen Sprachen. Aber vielleicht passiert das eines Tages so.
Zum Charakter eine Sache ergänzen, wobei es kann natürlich sich nochmal anders äußern, wenn die Story weiterläuft. Das Gute finde ich dran, dass gerade diese Art von Einschränkung dann nicht den Charakter bestimmt innerhalb des Spiels, sondern es ist einfach normal. Gang und gäbe wird umgegangen wie mit allen anderen und jetzt nicht, da müssen wir jetzt nochmal mit dem Fingerkonflikt drauf zeigen. Und auch das ist wieder so eine Sache, die eigentlich auch jetzt normal sein sollte, gerade in Videospielen oder allgemeinen Unterhaltungsmedien und da kann man eigentlich auch nur positiv weiter darauf hinblicken.
Sehr gut. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für diesen Eindruck. Kommt diesen Freitag raus, 20. wenn ich mich nicht irre, exklusiv für die PlayStation 5. Kurzer Nachtrag, Access Controller, so heißt der. Der kommt am 6. Dezember raus, ist also noch nicht erhältlich. Ich höre da eine Empfehlung raus.
Ja, für das Spiel auf jeden Fall, ja.
Ich habe hier den Metacritic-Score offen. Was glaubt ihr, was hat das Spiel? Wir zeichnen das kurz vor Embargo-Ende auf. Und es wird tatsächlich auch kurz nach Embargo veröffentlicht. Was schätzt ihr, wie hoch ist die Wertung?
Okay, also ich glaube nicht, dass es eine über 9 ist. Ja?
Glaube ich auch nicht.
Ich würde sagen, von wegen, die kriegen auf jeden Fall schon mal einen Bonus, weil das ein gutes Spiel ist. Aber es ist auch ein gewohnter Faktor, Gewöhnungsfaktor, der da mitkommt. Ich sag mal 87.
Ach, Gregor! Wollte ich auch sagen.
Kannst du auch sagen.
Ja, ist doof, oder? Aber ich will jetzt auch nicht einen drüber oder
so. Ihr sagt
runter.
Beide 87?
Ja, sagen wir.
Liebe Regie, guck gerne mal hier auf meinen Rechner.
Was haben wir denn?
Das bin ich.
Der andere Rechner. Was ist es denn? Was ist es denn? 91.
Oh, stark.
Respekt. Wie viele sind da schon drin an Reviews?
Based on 119 okay. Critic Reviews.
Wow. Spannend auch, wie Metacritic mittlerweile aussieht.
Ja.
Zwischen dem und Open Critic gibt es einen Unterschied, ne? Die sind ja auch teilweise unterschiedlich mal.
Kann ich aber auch mal nachgucken, wenn ihr wollt. Habe ich aber tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich
aber
weiß das.
Respektabel, also über 9 hätte ich nicht erwartet.
dass Spider-Man eine ziemlich große Fanbase hat, aber oh, OpenCritic auch. Holy shit. 91%.
Krass. Sehr gut.
Abgefahren. Ja, gut. Für die PlayStation 5. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob Spider-Man was für euch ist oder ihr diese Art von Open World nicht mehr so gerne seht. Ich bin wahrscheinlich da in der Minderheit, aber trotzdem würde mich da eure Meinung interessieren. Eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall zu den Spielen, die ich hier auf der Liste habe. Vorher gehen wir aber noch mal ganz kurz in eine Pause. Wir sind gleich wieder da.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Willkommen zurück hier im Game Talk. Wir haben gerade über Spider-Man 2 gesprochen und da bietet es sich an, weiter über Sony zu sprechen. Die haben nämlich eine neue PlayStation 5 angekündigt. So nebenbei einfach mal so, weil sie Bock drauf hatten. Die PlayStation 5 Slim. Ich habe hier einen Trailer, der ist nicht lang. Ich lasse den mal kurz laufen, damit ihr zumindest grob sehen könnt, wie das Ganze aussehen wird. Die Musik ist auf jeden Fall ziemlich vielversprechend. Die sehen Schatten und dann haben wir hier die zwei neuen Modelle. Optisch geben die sich gar nicht so viel im Vergleich zu den Hauptversionen. Hm. Kleiner werden sie aber sein und nicht so viel Strom fressen. Wie ist da eure Meinung dazu? Habt ihr das mitbekommen?
Ja, ich habe es am Rande mitbekommen, als das Internet auf einmal wieder rappelvoll war. Habt ihr schon die PlayStation gesehen? Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Ich hätte gerne mal eine direkt zum Vergleich daneben von den alten gestellt gehabt, weil das ist ja schon ein sehr massiver Klopper, muss ich sagen. Ich erwische mich auch dabei, früher habe ich zur Arbeit dann mal von daheim die eigene Konsole mitgenommen und hier wissen, was zu machen. Die PS5 schleppe ich nicht. Das ist einfach viel zu viel.
Kann ich komplett mit sympathisieren.
Ja, es ist super unhandlich, sieht nicht gut aus. Ne? Ich bin ganz froh, dass die irgendwo schön dann stehen bleiben. Kann. Deshalb begrüße ich, dass sie sowieso allgemein erstmal in Sachen der Miniaturisierung was Neues rausbringen, vor allem, weil auch der Stromverbrauch hoffentlich dann auch mal niedriger ist und solche Geschichten. Mich wundert, dass sie keine elegantere Option gefunden haben, das Laufwerk damit ranzupacken, weil wir haben jetzt hier diese beiden Ausgaben gesehen. Ich meine, das Gerücht hielt sich ja lange, dass die neue Slim sozusagen, heißt die jetzt Slim? PlayStation 2?
Ich habe hier PS5 Slim stehen.
Okay, also Slim haben sie auch als offiziellen Namen genannt. Hieß es ja, dass es gar nicht ohne Laufwerk ist, weil sie ein externes Laufwerk reintun wollen, also dass die digitale und die Disk-Version der PlayStation zusammen morphen. Ist hier wohl auch der Fall, aber dafür, das Laufwerk ist wohl trotzdem modular, dass du es unter einer Klappe so wie so ein Fortsatz dahin packen kannst. Also ich weiß nicht, wie du diese Konsole flach hinlegen möchtest mit der Umwucht da unten. Aber geil sieht das nicht aus.
Nee, ich habe hier auch die Preise stehen. Aufstecklaufwerk nennen sie das. Wird für 120 Euro separat nochmal verkauft.
Na, und schön. Die Konsole?
Die Konsole digital 450 und mit Disc 550.
Also Standardpreis meine ich, oder? Die haben ja nochmal den Preis hochgemacht, ja, vor allem.
Genau,
Zeit, ne?
Zum Release war es 499 und dann sind sie 50 Euro hochgegangen. Wenn ihr direkt die Standardversion mit dem Laufwerk kauft, dann spart ihr 20 Euro. Müsst ihr tatsächlich dann selber wissen, ob ihr darauf Lust habt oder nicht. Ich glaube, die nachhaltigere Variante wäre auf jeden Fall, immer auf Disc zu gehen, einfach nur, weil man so oder so dann mehr Geld spart, indem man Spiele wieder verkaufen kann und ja selber auch vor allem besitzt, wenn man dazu Bock drauf hat.
Ich dachte, mein erster Gedanke wäre sowas wie noch zu 360-Zeiten, wo man dieses HD-DVD-Laufwerk sich holen konnte, wer sich noch dran erinnern kann.
Ja,
also
klar.
So ein kleines separates, ja, ich habe eher
das hat denselben Vibe.
Ja, aber ich fast, weil du machst es ja hier direkt an die Konsole dran. Ich hätte tatsächlich gedacht, wenn so ein Ding kommt, dann hast du eben deine USB-Anschlüsse, du schließt es an, wenn du es irgendwann mal brauchst. Ich erwische mich auch, obwohl ich immer noch Sachen auf Disc hier und da habe. Ich bin eben wesentlich digitaler geworden, ne? Trotz viel klassischen Sammlung, wird aber trotzdem nicht also das in der Hinterhand haben möchten, dass ich da CDs auch mit benutzen kann. Und ich glaube, da würde mir tatsächlich so ein USB-Ding besser gefallen, dass ich das mal aus dem Schrank holen kann und anschließen kann, anstatt jetzt diesen Klumpen dann da zu haben. Weil so wüsste ich nicht ganz, wo ich das jetzt positionieren möchte oder wo finde ich eine Ecke, wo das noch besser versteckt ist als die aktuelle PS5.
Das Geilste ist, der liebe Regie, wir können gerne auch nochmal auf meinen Rechner, ist dieser Vertical Stand, der wird separat verkauft.
Ja. Oh, 40 Euro?
Ja,
Gregor, fast. Ich glaube 29. Ich glaub lasst auch. Mich, gehen wir mal kurz nochmal raus, lasst mich kurz nochmal schauen, 29,99 für den Vertical Stand, der da nochmal berappert werden muss.
Ja, bei der ersten PS5 war der da einfach dabei.
Waren horizontal? Nee, doch, der war für beide, ne? Du konntest horizontal und vertikal hinlegen.
Genau. Ja. Der sieht jetzt auch nicht sonderlich schicker aus als der in der Ursprungsfassung. Finde ich auf jeden Fall.
Der hat diesen komischen Ring drumherum, weil er trotzdem nicht standfest genug wäre dann, ne?
Ja, die Frage ist das jetzt trotzdem Plastik oder Aluminium? Was konkret ist das für ein Material?
Das ist angemaltes Plastik mit Silberfarbe, wie aus dem Baumarkt.
Oh Gott.
Nein, die machen natürlich High Quality für 30 Euro.
Ich verstehe den Move nicht. Also ich verstehe nicht, warum in der Originalkonsole einfach der Stand dabei ist, so wie man sich das vorstellt. Und hier ist es einfach ein extra Item. Also warum, wenn du ja keine merkliche Preisminderung zum Release, zum OVP von der ersten Konsole hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Hardwarehersteller machen das gerne mal. Ich habe lustigerweise am Wochenende so ein bisschen mein Regal entstaubt und da stand noch ein New 3DS XL. Mhm. Und dann, ich hatte halt die Verpackung und dann sehe ich hinten, dass das Ladegerät nicht mit dabei war.
Ja, ich weiß.
Das musste man separat, das habe ich komplett vergessen. Aber
ja, da hat Nintendo angefangen, die japanischen Geflogenheiten auch hier zu machen.
Auch bei den Minikonsolen war das ja auch immer Thema.
Ja. Ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass wir einen ähnlichen Move sehen.
Wobei, da verstehe ich's, wenn das derselbe Anschluss ist, dass du sagst, ich brauche jetzt nicht das 487. USB-C-Kabel zu Hause rumliegen, das ist jetzt in dem Fall nicht so, aber bei einem Standfuß für eine Konsole, die ich im Zweifel, also was erwarten die, dass ich den von der anderen PS5 nehme? Oder?
Ja, I don't know. Also bei dem New 3DS, da fand ich es richtig schlimm, weil es gibt ja Leute, die noch nie ein 3DS irgendwie hatten.
Klar.
Und du bekommst das Ding einfach nicht zum Laufen, so wenn du nicht dieses Gerät hast. Und das ist im weitesten Sinne ist das halt noch irgendwie verkraftbar, auch wenn das natürlich ein Geschmäckler hat.
Kannst du so festhalten auf dem Sofa, während
du spielst. Gibt es in den Pressemitteilungen oder gibt es da schon Bilder, wie das Ding flach aussieht? Kann man es überhaupt flach hinlegen oder muss es jetzt hinstellen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mal hier, guck mal, wir haben hier den Aufhänger von den Kollegen von GamePro. Wir können da gerne mal rein.
Eine absolute Frechheit.
Und dann sehe ich hier, ist so ein Plastikknüppel.
Was ist denn das? Ein Plastikknüppel, damit nicht umkippt? What the hell?
Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sieht das so aus, als ob du sie seitlich hinlegen kannst.
Also grundsätzlich, ich finde es immer, wirklich gesagt, eigentlich ganz cool, dass Sony die auch nochmal miniaturisiert. Ich mochte die PS2 ganz gerne, die kleine. Die PS1 sah ganz schick aus. Selbst meine PS3 war die slim. Bei der PS4 bin ich auch dann nochmal umgestiegen. Hier ist es jetzt so, ich weiß nicht so direkt, ich bin nicht so zufrieden mit dem Riesenklotz, eben rein einfach von dem Umfang her, was potenziell den Ausschlag für mich machen würde, aber jetzt nicht so, dass ich meine alte sofort verkaufe und die mir hole. Manche alten PS5-Systeme hatten diese Spulenfiepen, falls ihr das auch mal drüber gestolpert seid. Also nicht jetzt so, Lüfter hat ab und zu auch angefangen, aber je nachdem, das hängt wohl, wie die Spulen dort verbaut sind, dass du so ein leichtes Surren hörst, je nachdem, wie aktiv gerade da alles auf dem Bildschirm los ist und nicht. Und das kann auch durchaus geräuschempfindliche Leute dann stören. Wie schlimm ist das hier? Oder sind die Lüfter vielleicht jetzt kleiner und jetzt läuft das auch nochmal mehr an?
Gregor, bei solchen Revisionen muss ich immer an dich denken, weil ich dann auch immer sofort suche, okay, wie ist der Geräuschpegel?
Boah, ich hasse Konsolen mit Lüftern, ey.
Und hier
also, alle haben Lüfter.
Ich liebe alle Konsolen ohne Lüfter.
Mit lauten Lüftern. Ich hab meine alte, die Xbox 1 habe ich modden lassen, damit ein größerer Lüfter da rein kann. Also die ganz, ganz alte.
Ja? Hier heißt es wohl, dass sie tatsächlich auch leiser sein soll als die Ursprungs- Konsole, sie ist kleiner, 24%, glaube ich, so um den Dreh und frisst weniger Strom.
Ja, leichter auch, ne?
Genau, das sowieso. Wenn man keine PS5 hat, würde ich auf jeden Fall in die Richtung tendieren, dass man sich die Slim holt. Aber wenn man sich, wenn man jetzt eine Konsole zu Hause stehen hat, I don't know, ob das wirklich Sinn macht. Es sei denn, man will wirklich seinen Stromverbrauch optimieren.
Ist ja auch nicht so wie, die 360, wo es sich lohnt, bei jeder Revision einfach mal die alte zu verkaufen, die neue zu holen, bevor der Red Ring zuschlägt. noch ist es noch nicht so weit. Aber ich muss immer eine Lanze brechen. Microsoft macht so gute Hardware mittlerweile seit so vielen Jahren. Und bei Sony ist zwar die innenliegende Hardware cool, aber irgendwie gibt's da irgendwie immer etwas, was mich so ein bisschen persönlich dann stört. Mhm. Ne? Und mal die Designer von Microsoft fragen, wie das funktioniert.
Huiuiui, spicy takes. Im November erscheint die PS5 Slim. Und falls ihr euch denkt, ja, ich habe eine PS5 Slim, aber keine interessanten Spiele, vielleicht ist ja Life of P was für euch.
Alles Lies of P. Life of Pi wäre der Film mit dem Tiger auf dem Boot. Aber ich bin.
Das kriegt kein Mensch hin.
Ich hasse diesen Titel.
Ich habe genau den gleichen Fehler über Jahre gemacht, Lies of P.
Was für ein beschissener.
Die Lügen des Pinocchio.
Lies of P. Meine ganze Überleitung ist kaputt. Gregor, du hast es gespielt, du hast es durchgespielt in deinem
Urlaub. Ich hab's durchgespielt, ja.
Alter Schwede, ich habe mir Videos dazu angeguckt und ich fand das so garstig, dass ich mir gedacht habe, never ever.
Es ist, also, ich hab's durchgespielt. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich mich damit fühle danach. Es ist, würde ich sagen, das eines der schwersten Spiele, die ich beendet habe. Also das auf jeden Fall schwerste seit Returnal. Dann. Oh, und wir hatten ja häufiger schon mal drüber gesprochen. Es wurde ja auf der Gamescom, meine ich, letztes Jahr dann revealed, oder zumindest da konnte ich es ja auch noch mal ein bisschen anspielen. Und der allererste Eindruck ist, it's Bloodborne, nur ein klein bisschen anders. Jetzt, wo ich es ausführlich gespielt habe, ich habe es im Game Pass auf dem PC durchgespielt, wobei ich habe die PS5-Version auch kurz ausprobiert. Sehr, sehr gute PC-Version, also läuft einwandfrei. Ich habe sie mit meiner 3070 in 4K durchgehend spielen können. Nice. Kannst auch DLSS und die ganzen anderen Sachen anmachen. Kein Absturz, alles super flüssig, alles spielt sich vernünftig da drauf. Und es ist ja von einem koreanischen Team, wenn ich mich nicht irre, Neowiz, ist in Korea entstanden, also kannst du es gerne mal checken. Und die sind sehr, sehr große From-Software-Fans gewesen, weil im Grunde ist dieses Spiel Best of From-Software. Der erste Eindruck ist Bloodborne, wenn man draufschaut, nur eben mit so ein bisschen Edgelord, Roboter, Mechano, Pinocchio-Setting. Also eine ziemlich interessante Welt, muss ich sagen, weil im ersten Moment klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber das hat wirklich echt Style, das Game, und hat dann sich Figuren aus der Literatur, wie eben Pinocchio und aus dem ganzen Umfeld da genommen, um daraus ein Souls-like zu machen, mit wirklich sehr, sehr gutem Design, mit sehr toller Grafik, visuell und spielerisch funzt das auch alles echt vernünftig. Aber wenn Bloodborne der erste Eindruck ist, dann war der andere Eindruck, der mich so ein bisschen hat schaudern lassen, nämlich Sekiro.
Das liebst du.
Ich hasse Sekiro.
das sieht schon sehr krass nach Janem aus.
Es ist wirklich ein From Software Best of. Der Look ist Bloodborne, gerade das Boss-Design und wie du sie angehen musst, ist sehr von, auch bei vielen normalen Gegnern, sehr von Sekiro dann quasi, ich will jetzt nicht sagen abgeschaut, aber sehr inspiriert. Von wegen, es ist weniger darauf ausgelegt, dass du ausweichst bei den Gegnern, wobei das auch mit vorhanden ist, sondern du musst einfach konkret dieses Timing blocken von Sekiro drauf haben. Ansonsten kriegst du richtig auf die Fresse. Ich war mir auch nicht zu schade, bei vielen Endgegnern zu gucken, wie gut kann ich cheesen. Oder nicht. Du kannst jederzeit nicht vor allen Bossen, aber von den meisten kannst du noch so einen KI-Geist dazu holen, der so ein bisschen ablenkt für dich, dass du schön hinten reingehen kannst.
Oh, das liebe ich.
Raufhauen kannst. Später kannst du auch noch so Support-Sachen machen wie, ich kann meinen KI-Geist nochmal heilen, wenn der dann zu schnell in die Binsen geht. Aber wenn du es nicht drauf hast, bei manchen Gegnern zu studieren, wie sind meine Blocking-Patterns, ja, damit ich die perfekten Konter machen kann, weil durchrollen, durchtauchen, Iframes, das hat bei mir wesentlich seltener funktioniert, als mal in Ruhe zu gucken, wie kann ich die gegnerischen Attacken perfekt kontern, um mir dann Öffnungen zu schaffen. Ich habe auch gemerkt, ich bin zu greedy bei solchen Spielen. Ich gehe da hin und hämmer auf die R1 und R2-Taste, ja, um meine Moves zu machen. Aber wenn du das machst, hast du, sobald du in einer Animation drin bist, kannst du nicht einfach schon die Angriffstaste loslassen und schnell auf den Block gehen. Nee, du kriegst trotzdem in die Fresse, weil du bist ja noch in der Angriffsanimation. Also musst du eigentlich die Geduld lernen, und das ist so das Problem sonst bei mir gewesen, was mich bei ein paar Gegnern auch echt hat lang hängen lassen. da wirklich mal zu schauen, habe ich die Geduld, habe ich die Muße, diesen Gegner tatsächlich mal ein paar Stunden zu studieren, wenn meine eigene Reaktionsgeschwindigkeit nicht mehr ausreicht. Nichtsdestotrotz, ich habe mich da durchgebissen, weil es ein geiles Spiel, muss man sagen. Also die haben zwar sehr viel abgeschaut, auch viel klassisch Souls-like Design, eben Dark Souls, wie die Welten aufgebaut sind. Du hast so eine Hub-Welt in dem Hotel, von der du dich überall hin verstreust. Dann hast du deine Bonfires, hier sind das Stargazer, glaube ich, werden sie hier genannt, wo du dann hin und her beamen kannst. Alles funktioniert exakt wie bei Souls mit Seelen, mit denen du dich aufleveln kannst. Du musst immer wieder ins Hotel zurückkehren, das meiste Spiel über, um dich aufzuleveln, also wie bei Bloodborne, der Traum des Jägers. Wie man den hat. Ein paar schöne Quality-of-Life-Sachen sind dann mit dabei. Zum Beispiel, wenn du deine Seelen einsammelst oder das Gut, was du da hast. Ergo heißt es hier, die Energie, mit der die Puppen in dem Universum von Lies of P dann funktionieren, weil Geppetto hat Puppen gebaut und die sind alle wahnsinnig geworden und haben die Leute abgeschlachtet. Jetzt müssen wir herausfinden, warum das so ist.
Das ist so eine coole Story-Prämisse. So. Ja.
Die ist fantastisch.
Machen die was damit?
Ja, also, ja, würde echt sagen. Also ich bin, kurz um das mal zu ergänzen, ich bin echt erstaunt darüber, wie schön auch gerade Design und Storytechnisch das ineinander greift. Du hast natürlich so ein bisschen dieses Kryptische von typisch From-Software-Spielen, wie manche Figuren da agieren, mit wem du da redest, was da so Begebenheiten sind. Ein paar Sachen, die ich auch, obwohl ich das meiste schon im Spiel dann gesehen habe, noch nicht so ganz richtig ermittelt habe. Vielleicht werde ich mal so ein paar Lore-Sachen nochmal durchlesen. Und ich bin in einer Sache ganz froh, dass ich es beendet habe. Also der Sequel-Tease, der da ist, ist einer der wahnsinnigsten, den ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ich will es aus Spoilergründen nicht sagen, worum genau es geht. Es haben vielleicht andere Figuren aus der Literaturwelt damit zu tun. Ich sag's euch, wenn wir dann durch sind, einmal, was da geteased wird.
Mickey Mouse kommt vorbei.
Ich sag's euch danach, je nachdem, worum es geht. Ich bejahe noch verneine das gerade, was du gesagt hast hier.
What? Das war mit. Entschuldigung.
Ja. Sondern sagen, nein, kein Mickey Mouse. So.
Gut, danke, weil das war der absurdeste, der mir eingefallen ist, um einen Gag zu machen. Entschuldigung.
Ich erzähl's euch nachher. Aber nein, also als ich musste erstmal über meinen Hubbel so hinwegkommen, weil gerade dieser Gedanke so von wegen, ich habe echt Bock auf Souls-Likes, wenn sie mich mit irgendetwas packen. Aber ich hatte es hier auch in der Runde häufiger schon mal gesagt, es muss schon was Besonderes bieten, was Eigenständiges, wenn es nicht mehr von From Software kommt, um mich da durchzubeißen. Ich will mich nicht durch jedes Allerwelt-Souls-Like nur knallhartes Gegner-Placement und jetzt wieder Timing lernen und so weiter arbeiten müssen hier wieder. Ich hatte aber das Gefühl, ich war immer motiviert, den nächsten Part zu sehen, auch wenn mir manche Ecken richtig in den Hintern getreten haben, wegen dieser Timing-Geschichte eben, wo ich einfach nicht wirklich gut dabei bin. Aber zu sehen, was in der nächsten Ecke ist, wie die Sidequests verbaut sind, das Einzige, wo so ein bisschen die Illusion, sagen wir mal, bricht, was die Qualität der Grafik angeht, ist, wenn du Interaktion mit anderen Figuren hast, wie wir sie hier gerade haben. Die wirken ein bisschen steifer, selbst wenn es nicht Puppencharaktere sein sollen. Und so Gesichtsanimation, aber ansonsten auch grundsätzlich alles gut auf Englisch synchronisiert. Und die verstecken von vielen Leuten auch das Gesicht dann hinter Masken, damit sie keine Gesichtsanimationen machen müssen.
Ja, besser so.
Ja, super spektakulär. Ah, hier sehen wir gerade gleich einen Bosskampf, der angegangen wird. Da wurde der Geist beschwört in dem Ingame-Footage, die wir gerade schauen, der als Support dann beitritt. Die Intro-Animationen sind der Hammer von jedem Boss.
Das sieht alles richtig toll aus.
Ja, die ist jetzt in diesem Trailer-Material hier nicht dabei, die Intro-Animation, aber jeder Boss wird immer mit so einer knallharten, richtig geilen Animation eingeführt. In einem Jahr, wo es kein neues From Software Souls-like gibt, wo From Software selbst mit Armored Core eine andere Art von Spiel abgeliefert hat, das ist schon das, meines Erachtens für mich das bisher beste Nicht-From-Software-From-Software-Spiel, cool, was ich gespielt habe. Na, also ich habe jetzt auch noch nicht Lords of the Fallen und andere Sachen da gesehen. Also kann ich das in der Form nicht beurteilen. Und mir wird es wahrscheinlich, ich muss es sacken lassen, wie ich mich dann im Nachhinein fühle, weil ich bin auch ein bisschen PTSD. Ich muss erstmal ablassen und schauen nach den ganzen Schlägen, die ich abbekommen habe vom Game. Wenn es ein bisschen weniger in diese Sekiro-Ecke gehen würde, sondern tatsächlich, ich mag lieber mehr ausweichen. Und auch das, was ich von Elden Ring hier jetzt hier vermisst habe, es ist so dieses Tartarus Souls-Erlebnis mit eher verschachtelten Gängen, wo du einzelne Sachen miteinander machst, wo du mal einen Gang öffnest und tauchst am Anfang des Spieles wieder auf Bloodborne eben auch, was wir hatten. Aber seit Elden Ring die Option zu haben, einfach mal in eine andere Richtung gehen und für 40 Stunden was anderes zu machen.
Ja, voll.
Die fehlt hier. Ne? Also wenn du bei gewissen Hobbeln bist, wird es schwierig, darüber hinwegzukommen, wenn du nicht konkret an dem arbeitest.
Dazu hätte ich eine Frage.
Und Sachen freischaltest. Aber ansonsten, ich will nicht zu viel dann Zeit einnehmen. Ich hatte sehr viel Spaß gehabt. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch noch mal ein bisschen ausführlicher was dazu machen.
Was mich interessiert, gerade dazu mit Schwierigkeitsspitzen und so, du sagst immer, du sagst Sekiro, meinst du damit den Kampfstil oder meinst du auch damit, dass man nicht leveln kann? Weil das war doch einer der größten Unterschiede, dass man bei Dark Souls eigentlich auch leveln gehen kann und sich dadurch irgendwann einfach stärker macht. Und bei Sekiro ging es ja wirklich darum, das einfach bis in die Perfektion auswendig zu lernen.
Der Kampfstil. Leveln kannst du hier. Also du hast ganz grundsätzlich das typische Seelen-Erfahrungspunktesystem mit den einzelnen Punkten, die dann aufgebaut werden. Du hast auch bei den Waffen so ein bisschen einen Unterschied, wie du machen kannst. Waffen, die du findest, kannst du in Klinge und Griff unterteilen. Die kannst du teilweise auch wechseln, um neue Manöver zu machen. Du hast verschiedene Skilltrees, die du hocharbeiten kannst, Ergänzungsabzeichen und so weiter und so fort. Und du hast so einen bionischen Arm, den du austauschen kannst, der nochmal, der Sekiro-Style, wo der eine auch so mal ein bisschen Enterhaken-Style funktioniert oder der eine klappt auf und dann hast du Feuer drunter, womit du Gegner anbrennen kannst. Das Beste war, das habe ich leider später im Spiel rausgefunden, es gibt so ein spezielles Block-Add-on dafür, wo du wie so eine Art Schild das davor packen kannst für Perfect Parries, die dich unterstützen. Ja, damit habe ich auch eine Handvoll Gegner gecheased dann. Auf jeden Fall würde ich dann sehr empfehlen. Dir bleibt die Option zu leveln da. Okay. Rein, was eben die Mechanik angeht, wenn du vor einem großen, riesigen Boss steht und der ausholt. Das Gefühl in erster Linie bei mir ist es, ich möchte jetzt durch diese Attacke durchtauchen. Ich möchte irgendwo nach hinten kommen, irgendwo durch den Schwertschwung. Und ich wurde da meist, wo ich dachte, okay, ich habe das Timing, wurde da meist getroffen. Wo es dann richtig erst geholfen hat, ist es, weil der Gegner sich auch zu dir hindreht. Block, 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 block. Richtig mit dem Perfect Parry. Weil wenn du den Perfect Parry nicht machst, kriegst du Energieabzug, den du wieder zurückholen musst, indem du schnell angreifst, dieses Energierückgewinnungssystem.
Oh Gott, das haben die auch?
Ja.
Also das ist ja gefühlt aus allen.
Es ist, wie gesagt, Best of From Software. Die haben alles genommen, inklusive Quality of Life Sachen. Oh, was ich da erwähnen wollte zum Beispiel, die wird immer angezeigt, wenn du genug Seelen zum Aufleveln hast. Dann wird die Farbe anders, oh, schnell hingehen und ich kann dann aufleveln. Da gibt es ein paar echt nette Sachen, die sich vernünftig haben überlegt. Die Homeworld Bones kosten nichts. Also du kannst jederzeit mit einem Item zurückkehren mit deinen Seelen und zum nächsten Save Point zurück. Und da haben sich schöne Sachen haben einfallen lassen. Du kannst immer noch ein bisschen dir damit beihelfen, aber es war nicht so, wenn ich an dem Gegner vorbeigekommen bin, dass es daran lag, dass ich jetzt 20 Level zu wenig war, sondern dass ich einfach 20 Sekunden zu langsam reagiert habe. Sagen wir es mal so. Ich muss im Nachhinein sagen, Sekiro is here to stay. Ja, also das ist jetzt etwas, was zum Souls-like mit dazugehört, auch wenn es eher so die Action-Adventure-Ecke ist. Und wenn der Part nicht wäre, würde ich vielleicht tatsächlich sogar Game of the Year sagen. Jetzt muss ich es erstmal sacken lassen, weil ich fand es ziemlich geil sonst.
Krass.
Das freut mich besonders, weil ich Sekiro ja liebe. Ich finde das so toll. Ich erinnere mich so gut an Bosskämpfe und das Gefühl, wie viel Spaß ich mit denen hatte. Das hat mir so viel Freude bereitet. Allein deswegen bin ich jetzt schon hellhörig. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Videos im Vorfeld angeguckt und da fand ich die Kämpfe so garstig, so die wirkten so unfair und so nach Auswendiglernen aus. Weshalb ich sehr schnell das Weite gesucht habe. Aber jetzt habe ich kürzlich noch mitbekommen, es gab zum einen einen Patch, der genervt hat ganz viel.
Okay, ich habe das kürzlich erst gemacht, also ist wahrscheinlich nach dem Patch.
Okay, ja, also das Spiel ist hier und da auf jeden Fall leichter geworden. Plus, jetzt das Material, das kannte ich vorher nicht, was du hier mitgebracht hast. Und das sieht alles ja wundervoll aus.
Ja, es war so ein bisschen der Mittelteil, aus dem Mittelteil des Games.
Ja, also ich bin ganz, ganz großer Fan des Designs. Ich mag diese weirde Pinocchio-Nummer, die sie da fahren.
Ist geil.
Also und wenn du mir jetzt sagst, dass die halt wirklich auch was storymäßig damit machen, dann bin ich hooked. Wie ist es bei dir, Sarah?
Ich habe ja eine bewegte Vergangenheit, was Souls-Likes angeht. Heißt, ich habe nicht so viele davon gespielt und habe da auch eigentlich nie das Bedürfnis so doll danach gehabt. Weil mich das immer ab einem gewissen Punkt anstrengt und meistens nicht in mein Spiel, ich möchte nach dem Feierabend irgendwie abschalten, Ding reinpasst. Dementsprechend habe ich da noch nicht so viel gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, als es das erste Mal angekündigt wurde, diese Pinocchio-Nummer und dieser ganze Style könnte was für mich werden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so krass gut wird, weil es halt so unendlich viele Souls Approaches, Ableger, die der Versuch, das Ganze zu kopieren und genauso gut zu machen. Da gibt's ja unendlich viele, auch im AA-Bereich. Aber die meisten schaffen es nicht so. Und eigentlich schafft's keiner. Und jetzt habe ich auch die Headlines gelesen mit, oh, haben sie die FromSoft-Formel geknackt? So, Gregor ist sehr, sehr begeistert. Für mich könnte dieses Pinocchio-Ding was sein, wenn jetzt nicht so viele andere Spiele rausgekommen wären, hätte ich es mir wahrscheinlich runtergeladen sogar. Mhm. Aber bevor das passiert ist, oder ich habe es sogar runtergeladen, ich habe es noch nicht angespielt, aber bevor das passiert ist, habe ich jetzt schon so viele Stimmen gehört von, es ist das garstigste von all denen, vielleicht noch nach Sekiro so, was mich schon wieder abschreckt. Und ich habe auch Stimmen gehört, dass die Story, also dass für mich hätte es dann halt mehr Story gebraucht und mehr mich mehr in diese Welt abgeholt als ein Dark Souls, alles hier übrigens hastig und ist sieht zwar vom Gegnerdesign her mega krass aus und ich kann völlig nachvollziehen, was alle an dieser Welt so geil finden, aber ich brauchte irgendwas mit weniger Mysterium und mehr, hier ist noch eine Pinocchio-Geschichte dazu oder so, damit es mich abholen würde, damit ich wirklich sagen würde, ey, ich kämpfe mich da jetzt auch nochmal durch und ich kämpfe mich durch dich nochmal durch. Da sehe ich mich nicht. Und dadurch, dass es gerade so viel anderen Kram gibt, der meine Aufmerksamkeit erfordert, wird das wahrscheinlich mit uns beiden nichts werden, lieber Pinocchio.
Total verständlich. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich keinen Urlaub gehabt hätte und mich da einfach reinbeißen könnte, keine Ahnung, ob ich dann dran geblieben wäre oder nicht. Letzten Endes ist es ein subjektiver Eindruck jetzt von mir. Ja, wenn man es runterbricht, ist es eben mega dreist kopiert in allen Belangen. Ja, also ohne From Software würde dieses Spiel nicht existieren. Es ist ein Potpourri an Ideen, die nochmal gut durchgekocht wurden, aber es ist immer noch ein Nachmacher am Ende. Und wenn man damit okay ist, bekommt man in einem Jahr, wo kein Top of the Line From Software Spiel da ist, eine vernünftige Alternative, die man spielen möchte, die eben auch im Game Pass aktuell drin sind. Und wie gesagt, auch mit guter PC-Version, die gleich mit drin ist, wenn man die so spielen möchte.
Ist erschienen für die PlayStation, für die Xbox und für den PC. Gregor hat es gerade nochmal angesprochen. Falls ihr den Game Pass abonniert habt, ist Lies of P auch mit enthalten.
Dummer Name.
Unfassbar dumm.
Also, ich weiß nicht, ob sie nicht getraut haben, Lies of Pinocchio oder sowas das zu nennen, ob das vielleicht dann eine andere Art von Spiel impliziert hätte als Lies of P. Weil ich wüsste jetzt nicht nach dem Spiel, warum die nur P sagen.
Ja, aber sie haben schon die Lizenz, ne? Sie dürfen es schon. Weil das war mein erster Guess damals, als es rauskam.
Es ist für hier, genau, Domain-free oder so. Also schon so lange her, glaube ich, dass jeder damit was machen kann. Ja. Niemand wird dich verhaften, wenn du Geppetto irgendwo in dein Spiel reinbaust. Noch nicht.
Meine Theorie ist ja, dass sie das vielleicht zu on the nose fanden. Ja. Dass man das.
Oh Gott.
Jetzt fängst du auf damit an. Ey, was sie mit bestimmten Pinocchio.
Ach, der kriegt jetzt einen Applaus.
Du hast deinen eigenen Knopf dafür hier. Die machen aber durchaus, also alleine die Idee, dass du in dieser Welt sind quasi die Puppen oder zu denen auch dein Charakter Pinocchio dann zählt, quasi wie so die Roboter von Isaac Asimov. Also von wegen, es gibt die robotischen Regeln, ne? Mhm. Und eine extra Regel, die es hier gibt, Roboter können nicht lügen. Aber du bist der eine Roboter, der lügen kann.
Ja.
Ne? Und was bedeutet das über dich und deine Menschlichkeit und sowas?
Oh fuck, jetzt habe ich Bock drauf, Mann. Warum machst du das?
Was soll ich denn sagen? Probier es aus einfach.
Lies of P ist auf jeden Fall nicht Sarahs Bier, aber ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere Titel eher ihrem Geschmack entspricht, wie zum Beispiel, oh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Lapin? Ich
weiß es ehrlich gesehen. Ja.
Was ist das für ein Spiel, Sarah? Ich habe vorher noch nie was davon gehört.
Deswegen habe ich es mitgebracht. Das wird auf jeden Fall keine so lange Abhandlung, aber guckt es euch mal bitte an.
Oh.
Es ist super süß. Es sind kleine gezeichnete Karnickel, deswegen heißt das Spiel auch so, wenn man es aus Frankreich übersetzt. Ist aber nicht aus Frankreich, ist aus, lass mich lügen, Südkorea, meine ich. Und ich habe nämlich auch ein, wie man hier sieht, bewährtes Spielprinzip vermisst und nach Abwechslung gesucht. Denn ich würde es mal 2D Precision, also Präzisionsplattformer nennen. Ist ja so ein
Celeste-like.
Subgenre, das sich eben auch aus Celeste und Co. Bewährt hat. Gegründet will ich nicht sagen, aber. Und da wollte ich mehr haben. So, ich warte da auf mehr Futter und bin so eines Abends eben auch durch die Bibliothek gescrollt und habe das in dem Fall eben auch im Game Pass gefunden. Und es ist nicht so gut wie, also es ist kein Ablöser oder kein kein Vergleich so, denn es ist relativ frickelig und es sieht an manchen Stellen auch nicht so gut aus. Also du hast manchmal auch so komische qualitative Unterschiede zwischen dem Hintergrund, der noch sehr hart verpixelt ist, und vorne ist es dann detaillierter in der 2D-Welt. Das sieht aus, als wäre irgendwas nicht fertig geworden teilweise. Dementsprechend, es ist nicht 100% empfehlenswert zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe. Aber ich dachte, ich bring's mal mit, A, weil ich es gespielt habe, B, weil es keiner auf dem Schirm hatte, und C, weil es für Menschen, die in dem Subgenre irgendwie was suchen, vielleicht mal reinspielenswert ist. Es ist aber nicht nur dieser 2D-Plattformer, das muss ich noch dazu sagen. Und das hat's für mich auch nicht gebraucht. Aber es ist auch noch eine Visual Novel ROM Sache zwischen diesen Kaninchen noch mit drin. Also man muss die ganze Zeit... Ja, weiß ich nicht hundertprozentig. Also man muss sich man hat so sein festes Team an Kaninchen. Die leben am Anfang auch alle im selben Bau. Und dann unterhält man sich mit den ganzen, fährt die Hintergrundgeschichte. Und dann geht so ein Freundschafts- oder Herzchenbarometer auch nach oben. Und das schaltet dann wieder andere Dinge frei. Das ist Lapin. Ich hatte nie Französisch. Ich habe es vorhin noch mal mir angehört, wie man es ausspricht. Es ist Lapin, glaube ich.
Lapin.
Falls euch das interessiert, es wird auf jeden Fall Lapin geschrieben.
Ja.
Gibt es im Game Pass, meintest du unter anderem. Und ich muss mal ganz kurz schauen, ob es das auch auf anderen Plattformen gibt. Ich gehe mal davon aus, sowohl auf Steam, ja, ich sehe es hier auf Steam, und auf der PlayStation sehe ich es. Nee, ich sehe da nur Rabbids Invasion.
Aber auf Steam ist es zum Beispiel mit sehr positiv markiert. Und deswegen habe ich nämlich auch angefangen, unter anderem es zu spielen. Aber ich finde es sowohl optisch, also wie gesagt, mit diesen Assets, die nicht ganz fertig sind, als auch spielerisch manchmal echt noch ein bisschen arg frickelig. Und ich hatte es auf Deutsch gestellt und teilweise sind dann immer noch so falsche, also ja, ist auch nicht hundertprozentig richtig übersetzt.
Also das sieht jetzt nicht nach einem High-Polish-Spiel aus, aber muss es auch nicht. Es hat auf jeden Fall seine Nische, und falls man Interesse an Jump'n'Runs hat, vor allem an Präzision-Jump'n'Runs hat, die in Richtung Celeste und Co. gehen, dann ist das potenziell interessant. Ihr habt es auf jeden Fall gehört. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Ich würde gleich mit dir tatsächlich weitermachen, um den letzten Teil, letzten Titel zu handeln. Und zwar ist das Venba.
Ja, willkommen in der Reihe der Spiele, die von denen noch selten Menschen gehört haben, habe ich das Gefühl, leider.
Ich habe die Demo hier mal mitgebracht.
Ja, okay.
Nee, ich habe es auch schon runtergeladen, aber nicht gespielt. Aber ich habe gestern indisch gegessen. Reicht das?
Ihr seid aber beide auch die ersten, mit denen ich rede, die es tatsächlich kennen.
Ich habe sogar durchgespielt.
Ja, ist auch nicht lang. Aber sehr gut, dass du es durchgespielt hast. Es ist tatsächlich ein Snack, es geht um Essen. Haha, hier wieder ein Pun. Und es geht nur so 1-2 Stunden, aber es ist ein Spiel aus Kanada, in dem es darum geht, dass eine Familie aus Indien in Kanada emigriert ist zu dem Zeitpunkt. Und es geht um Herkunft und um sich in einer neuen Welt einfinden und dreht sich um Essen. Also es ist ein Story-Game, in dem es eben auch so kleine Rätsel gibt und in denen zu 100% einfach das Essen zelebriert wird und die Kultur, aus der dieses Spiel kommt, und dieses Essen. Und es ist so eine kurzweilige Story, die sich darüber erzählt, dass man immer in dieses alte Rezeptbuch guckt, das nicht zu 100% noch ganz intakt ist, sondern Sachen sind mal verloren gegangen, durchgestrichen, zerknüttelt in irgendeiner Form. Und man muss sich halt über ihre Erinnerungen, die Erinnerung von Venba, so heißt das Spiel, von der Frau und Familienmutter, muss man sich dann eben wieder so zusammensuchen durch ihre Erinnerungen und durch das, was niedergeschrieben ist, wie dieses Rezept jetzt zusammengehört, und dann wird einem wirklich die Geschichte von ihrem Leben erzählt. So, ja, ist ganz interessant. Ich hatte am Anfang des Abends nicht gedacht, dass mir sowas über den Weg läuft, und dann war es aber auch dann auch schon relativ schnell wieder vorbei und hat bei mir Emotionen zurückgelassen. Dementsprechend, wer sowas sucht und sich für sowas auch mal hinsetzen kann, 1-2 Stündchen, und da Bock drauf hat, ich fand's cool.
Ich bin froh, dass du es mitgebracht hast, weil ich es auch durchgespielt habe, schon vor einem Monat oder so. Mhm. Hab's aber hier nie mitgebracht.
Hm. Weil. Doch, nee, du hast es also mal mitgebracht, wo wir darüber gesprochen haben.
Ich habe die Demo. Meine Demo-Impression habe ich mitgebracht.
Okay.
Dann habe ich es durchgespielt und habe es hier nie als Thema mitgebracht, weil das ziemlich heavy ist. Also vor allem, also falls ihr Migrationshintergrund habt und dieses Spiel spielt, das macht auf jeden Fall was mit euch. Das soll jetzt, ich glaube, Triggerwarnung wäre zu viel, aber ich glaube, das sollte man schon wissen, wenn man dieses Spiel spielt, weil das storymäßig wirklich, also wie ich finde, sehr, sehr beeindruckend ist. Das wirkt, also wenn man keinen Migrationshintergrund hat, dann ist es vielleicht eine nette Story, die man halt mal so eben spielt. Aber wenn man ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann macht das was mit dir. Das finde ich ziemlich, ziemlich abgefahren. Und ich war ein Stück weit schockiert, wie gut sie die Noten getroffen haben. Das war ziemlich abgefahren. Dann habe ich angefangen, ein bisschen rumzuschauen und auf Reddit zu gucken. Und ich war da nicht der Einzige, der da so ein bisschen so auf dem falschen Fuß erwischt. Hört sich doofer an, als es ist. Aber auf jeden Fall überrascht wurde. So viel dazu. Ich würde auf jeden Fall eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen dafür. Ist nicht lang, 2 Stunden, hast du, glaube ich, erwähnt. Vor allem, wenn es das im Game Pass gibt, guckt euch das unbedingt an. Ich finde es, gerade was die Story angeht, echt beeindruckend. Spielerisch fand ich es okay. Ja. Also die Puzzle sind jetzt nett, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Aber die Atmosphäre und die Geschichte, cool, wie du schon sagtest. So viel zu erwähnbar. Gregor, du hast auch eine kleine, aber feine Perle mitgemacht. Ja. Und zwar nennt sich das Gunbrella.
Gunbrella. Spiel, was dafür gesorgt hat, dass ich tagelang diesen verdammten Rihanna-Song nicht aus dem Kopf gekriegt habe.
Ella.
Die ganze Zeit.
Ella.
Ja, und jetzt habe ich Tom Holland im Kopf. Dankeschön dafür.
Wollte gerade sagen, der Umbrella. Ach ja, ich weiß ja doch, welches Video du meinst. Ja. Gunbrella, ja, ein Spiel gepublished über Devolver, ist vor, ich glaube, so knapp einem Monat rausgekommen. Ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit mal eine Demo spielen können, als ich in Paris auf dem Devolver-Event gewesen bin für andere Spiele. Und als ich die ausprobiert habe, war noch ein bisschen Zeit, da haben sie noch einen kleinen Demo-Rechner aufgebaut und dann habe ich mir das angeschaut. Das ist ein, ich will jetzt nicht sagen Metroidvania-Game, weil es nicht auf rein Metroidvania, riesige Map mit Sachen freischalten und Skills gemacht ist, sondern eher so ein Side-Scrolling-Action-Game mit ein bisschen breiteren Level-Design und Storytelling und Missionenaufgaben. Es gibt keine Map zum Beispiel, die du anschalten kannst. Die brauchst du aber auch nicht, weil das so ein bisschen in sich schlüssig ist, wie du dich durch Level durchbewegst. Und Gunbrella ist quasi der Dreh- und Angelpunkt. Es ist die Waffe der Polizei dort in der Welt von Gunbrella, die du aber am Anfang des Spieles in deinen Besitz gebracht hast, mit einem ziemlich mega harten Einstieg, muss ich sagen. Also wenn man sich jetzt hier die Footage anguckt bei uns, das sieht alles so ein bisschen comic-mäßiger aus, bis die ganzen Eldritch Beasts auftauchen. Sehr hoher Splattergrad im Spiel, teilweise recht harte und emotionale Szenen, was gerade so Auseinanderreißen von Familien und solche Sachen damit angeht. Und du bist mit der Gunbrella, die gleichzeitig ein Schussgewehr als auch ein Regenschirm ist, mit dem du dich per Knopfdruck wuchten kannst durch die Welt. Du kannst die anspannen und dann wirst du quasi wie so ein Seilzug ein bisschen in die Richtung gezogen. Und das benutzt du einerseits zum Traversal, indem du es immer aufmachst und dann nach vorne, nach oben, nach hinten gehst. Und parallel mit dem rechten Stick kannst du dann in jede Richtung zielen und schießt mit einer Shotgun oder anderen Waffen, die du bekommst. Du hast nicht so viele Items, die du abseits bekommst. Das Einzige, was ist, sind so Upgrades. Hey, wie durchschlagskräftig ist jetzt meine Shotgun? Oder habe ich mal vielleicht eine Granate, die ich werfen kann? Oder mal so Maschinengewehrschüsse, von denen aber recht wenige da sind. Und ansonsten wertest du immer nur die Sachen auf, die du selber hast. Du musst also erstmal dir die Steuerung beibringen, was das war so ein bisschen das Problem für mich, weil gleichzeitig mit der Gunbrella sich durch die Ecken zu wuchten und dann, oh, jetzt bin ich bei einem Gegner, kann ich mit dem Stick noch in die Richtung lenken für die Shotgun? Ich habe sehr häufig am Gegner vorbeigezielt die meiste Zeit, wenn ich das Traversal gemacht habe, weil es auch keinen Auto-Lock-On oder sowas gibt. Das Weltendesign und gerade Storytelling, also die Figuren, mit denen du dann unterwegs bist, der Charakter, mit dem du spielst, hat seine ganz eigene Mission, aber du lernst eben das Ganze drumherum kennen, ein Kult der Leute, einer alten Gottheit opfert und ganz andere Geschichten, die und der Zerfall der Gesellschaft ist damit drin. alles in diesem doch recht knuffigen Comic-Stil gehalten. Was man im Trailer-Material hier nicht sieht, standardmäßig ist auch noch so ein sehr starker so Filter drüber geschaltet, der so ein bisschen Sepia-Ton und Rausch nochmal dazu packt, der dem nochmal eine ganz eigene Stimmung gibt. Cooler Sound auch nochmal ganz mit dabei. Es ist nicht ultra hart, wie sagen, sobald man in der Steuerung drin ist. Ich bin ganz angenehm so an zwei Nachmittagen durchgekommen, hab's auf der Switch gespielt. Ich meine, es gibt's auch auf anderen Plattformen. Und war ziemlich angetan davon, muss ich sagen. Also es hätte jetzt auch nichts viel längeren Umfang vertragen. Ich war auch ganz froh, dass es jetzt nicht typisch eins, entweder, was du heute bekommst, ist entweder riesiges Metroidvania, ja, wo du weißt, dass du dann irgendwie so 800 Jahre da bist, oder eines dieser ultraharten 2D-Souls-Likes, was ich jetzt in dem Sinne nicht unbedingt gebraucht hätte, so wo ich mich durch jeden Bildschirm durcharbeiten muss. Und hier habe ich mich mehr durch die Welt gearbeitet und gesehen, was die mit diesen an sich, also dass die alleine eine Waffe und einen Regenschirm dann sozusagen zur Waffe in einem Universum dann machen. Oder dass das Instrument der Polizei dann aber diese ein bisschen Lockerheit, aber mit der harten Thematik so miteinander cool verknüpfen können. Das hat es für mich nochmal so interessant und spannend gemacht. Hat auch ein ziemlich interessantes Ende, muss ich sagen, wo das hingeht. Ja, ich habe den Eindruck, so ein bisschen vielleicht so ein kleiner übersehener Titel. Im Moment ist, wie gesagt, so knapp einen Monat rausgekommen. Ist von den Leuten, die Gato Roboto gemacht haben, was so ein Side-Scrolling-Action, zwei Schwarz-Weiß-Game mit so einer kleinen Katze war, wer es mal gesehen hat. Und ich war angefixt auf dem Event, habe es jetzt ausprobiert und ich habe es so nach zwei Nachmittagen beendet. Ganz angenehmes kleines Spielchen für zwischendurch, wenn man auf die Steuerung Bock hat und kein Problem damit hat, dass es arg splattert.
Ich bin mega großer Fan von Mechaniken, die mehrere Verben dir erlauben. Also sowas bei Mario Odyssey, du hast die Mütze, auf der du springen kannst, du kannst Gegner damit bekämpfen und hier hast du dein Regenschirm, mit dem du dich wegwuchten kannst, du kannst dich irgendwo abseilen, gefühlt.
Genau, blocken ist wichtig damit.
Blocken, und es ist letztlich auch deine Waffe. Also das finde ich tatsächlich schon ganz geil und macht mir Lust darauf. Es ist leider so traurig, wie ungünstig das ist, für solche Spiele zu diesem Zeitpunkt rauszukommen. Du hast so viele Bretter, die auf dich warten und dann kommt so ein nettes Gunbrella von Devolver und bleibt dann im Zweifel halt links liegen. Ich hoffe, dass ein paar Leute sich das angucken, ey.
Also es ist wie bei den vielen Sachen letzten Endes. Es ist schade, wenn sowas liegen bleibt. Letzten Endes, jeder von den Spieleentwicklern hat die gleiche Chance verdient. Das Produkt muss nur gut sein, das Spiel, was sie machen. Und alle Spieleentwickler kämpfen ja auch quasi um unsere Zeit. Ja, und unsere Zeit ist ja auch nicht umsonst. Ne? Und wenn ich es jetzt nicht gespielt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nochmal danach geholt. Aber du hast sau viele eben ähnlich geartete Spiele, die dann gleichzeitig so ein bisschen in die Bresche springen. Und wer weiß, ob es da eine vernünftige Lösung gibt oder nicht. So oder so, ich bin okay, dass ich mir die Zeit damit genommen habe und dann passt es schon.
15 Euro kostet das für die Switch und für den PC. Ich sehe hier keine PlayStation- und Xbox-Version. Also müsst ihr damit vorlieb nehmen. Gunbrella ist der Name. Und da sind wir auch schon. Das Ende der Sendung ist angekommen. Mhm. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr Meinung mitgebracht habt, dass ihr Spiele mitgebracht habt und vor allem auch Perspektiven. Falls ihr Meinung, Perspektiven oder Meinung habt, gerne hier unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, rbtv.link/gametalk, das ist der einzige Support-Link, den es für rbtv gibt. Gerne darauf gehen und die ganze Nummer hier unterstützen. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.